die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, unser heutiger Predigttext ist eine alttestamentliche Geschichte, die sehr weit zurückreicht. In die Zeit ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige im 10. Kapitel. Als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei trugen, und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, stockte ihr der Atem. Und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Und der König ließ Schnitzarbeiten machen aus dem Sandelholz im Hause des Herrn und im Hause des Königs und Harfen und Zittern für die Sänger. Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land, wurde auch nie mehr gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außer dem, was er von sich ausgab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Da hatte sie also buchstäblich den Atem verschlagen, der Königin von Saba, ob all dem, was sie zu sehen bekommt bei ihrem Besuch bei König Salomo. Seine Weisheit, sein Haus, die Tafelrunde mit den Großen, die aufgetragenen Speisen, die Kleider der Diener, die Brandopfer. Alles übertrifft das, was sie in ihrem fernen Land bereits von ihm gehört hat. Sie hat es nicht geglaubt, Deshalb ist sie gekommen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Und nun von allem noch viel mehr. Und als ob das nicht schon genug wäre, beschenkt sie Salomo nun auch noch mit den kostbarsten Schätzen aus ihrer Heimat. Unmengen an Gold und Edelsteinen, feinste Gewürze, edelste Hölzer. Und irgendwie ist es ein Tauschhandel. Auch Salomo gibt ihr alles, was sie von ihm erbittet, und noch mehr obendrauf. Und so macht sie sich schließlich wieder auf den Heimweg. Eine im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Geschichte. Zu wunderbar vielleicht fast. Einer, der sich Gedanken dazu gemacht hat, meint, man könne diese Erzählung als barock bezeichnen. Barock deshalb, weil es in ihr von allem ein bisschen zu viel gibt. Dabei, und das ist vielleicht die Ernüchterung, die diesem zu viel entgegensteht, ist umstritten, ob diese Erzählung überhaupt einen historischen Kern hat. Die Mehrzahl der Bibelwissenschaftler geht nämlich davon aus, dass es sich eher um eine Geschichte mit volkstümlich märchenhaftem Charakter handelt, die sehr viel später entstanden ist, als zur vermuteten Lebenszeit Salomos im 10. Jahrhundert vor Christus. Auch wo Saba zu lokalisieren ist, ist im Abstand über die Jahrtausende nicht mehr eindeutig klar. Aber solche Details spielen irgendwie auch keine Rolle, wenn man die Absicht hinter dieser Erzählung entdeckt. Es geht ihr nämlich darum, Salomo, den Sohn des großen Königs David, als makellosen König darzustellen, der an Weisheit nicht zu übertreffen ist. Denn schließlich sind ihm später verschiedene biblische Bücher zugeschrieben worden. Das Hohelied, das Buch der Sprüche, der Prediger Salomo und auch die Weisheit Salomos. Und auch über das Alte Testament hinaus wird sein Name an einigen Stellen genannt. Am bekanntesten ist vielleicht seine Erwähnung durch Jesus in der Bergpredigt, wo er die Lilien auf dem Feld mit der Schönheit von Salomos Kleidung vergleicht. Weniger bekannt ist vermutlich, dass Salomo auch in einem Streitgespräch Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten vorkommt. Und an der Stelle bezieht Jesus sich genau auf den überlieferten Besuch der Königin von Saba. Es geht in diesem Gespräch darum, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ein Zeichen von Jesus fordern. Er aber verweigert es ihnen. Stattdessen meint er, dass die Königin im jüngsten Gericht nochmals auftreten werde. Dann wird sie Zeugin sein gegen diejenigen, die ihm, Jesus, nicht geglaubt haben. Denn sie, die Königin aus dem fremden Land im Süden, kam, wie es heißt, vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Um wie viel mehr hätte sie begehrt, ihn, Jesus, zu sehen? Und sie hätte ihn erkannt. An der Stelle wird nun auch deutlich, weshalb die Geschichte vom Besuch der Königin bei Salomo zum Predigttext am Epiphaniasfest wurde. An Epiphanias, am Erscheinungsfest oder volkstümlich auch Dreikönigsfest genannt, kommen die Weisen aus dem Morgenland zum neugeborenen König, beten ihn an und bringen ihm ihre kostbaren Geschenke. In diesem Nebeneinander der beiden Erzählungen, die einerseits so ähnlich und doch auch so unterschiedlich sind, liegt allerdings auch eine Falle. Nämlich dann, wenn man sie gewissermaßen als Gegensätze darstellen würde. Das heißt dann, dass der dass das davidische Königtum einst durch Reichtum, Weisheit und Macht gekennzeichnet gewesen war. Und dass nun in Christus, der in einem Stall in Bethlehem in Armut geboren ist, erst das wahre Königtum sichtbar geworden sei. Wenn man die Texte so aufeinander beziehen würde, wäre die Königin von Saba in ihrer Begegnung mit Salomo nur eine dunkle Folie, auf der das Licht der Erscheinung Jesu Christi dann umso heller strahlen würde. In diese Falle können wir immer leicht tappen, wenn wir alt- und neutestamentliche Texte nebeneinander lesen und sie aufeinander beziehen. Es ist jedoch auch eine andere Auslegung möglich, indem wir einer Spur folgen, die in der Erzählung der Königin von Saba bereits angedeutet ist. Man könnte sie die messianische Spur nennen. Und wir können sie entdecken, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Worte richten, die die Königin zu Salomo spricht. So sagt sie zu ihm: Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Es geht um die Wendung Recht und Gerechtigkeit. Diese kommt in den alttestamentlichen Schriften, vor allem in den Psalmen und bei den Propheten vor. Und sie ist ein Ausdruck von Erwartung und Hoffnung. Das ist für uns vielleicht nicht auf den ersten Blick einleuchtend, wenn wir die Begriffe nach unserem heutigen Sprachgebrauch verstehen. Wir empfinden manche Dinge als gerecht oder ungerecht, und der Begriff Recht gehört für uns irgendwie im engeren oder weiteren Sinn in den juristischen Bereich. Für die Menschen in alt- und neutestamentlicher Zeit hatten die Begriffe jedoch in der Regel eine andere Bedeutung oder vielleicht könnte man auch sagen, einen größeren Bedeutungszusammenhang. Sie wurden nämlich nicht als unabhängige Größen für sich gedacht, sondern auf Gott bezogen. Das heißt, Recht und Gerechtigkeit waren nicht in erster Linie Begriffe einer ausgleichenden Rechtsprechung, sondern sie stehen für Gottes Entwurf einer guten und gerechten Lebensordnung, in der alle Geschöpfe zu ihrem Recht kommen. Im Kleinen hatte jeder Mensch den Auftrag, Recht und Gerechtigkeit zu üben. In besonderer Weise aber war es Aufgabe des Königs. Wenn alles so geordnet ist, wie es Gottes Gerechtigkeit entspricht, kehrt das ein, was die Bibel Frieden nennt. Shalom. Und das bringt uns weiter auf die Spur. Es geht nämlich um die Rolle, die der König in diesem Zusammenhang spielt. Könige wurden im alten Orient und auch in Israel durch den Ritus der Salbung mit Öl in ihr Amt eingesetzt. Sie trugen deshalb auch den Titel Gesalbter, auf Hebräisch bzw. Aramäisch Messias. Auch König Salomo war ein Gesalbter, ein Messias, wie auch sein Vater König David. In der Frühzeit Israels bezog sich dieser Würdetitel auf reale Könige. Dann aber, während oder nach dem babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus, entstand eine neue Vorstellung. Die Hoffnung und Erwartung eines idealen Königs, eines Gesalbten, der eine ganz neue Heilszeit anbrechen lässt. Eines Messias, der mit Recht und Gerechtigkeit regiert und so ein neues Friedensreich aufrichtet, das die ganze Schöpfung umfasst. Vielleicht ist jetzt bei Ihnen schon manches angeklungen, denn diese Texte, in denen es um die Hoffnung auf den gerechten König und sein Friedensreich geht, prägen jeweils die Sonn- und Feiertage der Advents- und Weihnachtszeit. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, so der Wochenspruch zum ersten Advent aus dem Buch des Propheten Sacharja. Oder dann die alttestamentliche Lesung zum Heiligabend aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hier ist sie auch wieder, diese Wendung, Recht und Gerechtigkeit. Oder dann, zwei Kapitel später in Jesaja 11, diese große Vision vom umfassenden Friedensreich, in dem Wolf und Lamm beieinander wohnen, Kalb und Löwe miteinander grasen, die Jungen von Kuh und Bärin beieinander liegen und der Säugling mit der Otter spielt. Auch das einer der Predigttexte am Heiligabend. Darum geht es bei der biblischen Vorstellung eines messianischen Königs, der in Recht und Gerechtigkeit regiert. Wenn nun also die Königin von Saba im Zusammenhang des Auftretens Jesu erwähnt wird, ist das eine Form innerbiblischer Auslegung. In ihr zeigt sich der heilsgeschichtliche Bogen, der bereits in Salomo als Lichtspur angelegt war. Übrigens, das wird den meisten von Ihnen vermutlich bekannt sein, die Bezeichnung Christus ist die griechische Form von Messias. Christus ist der gesalbte König. In ihm erfüllt sich die Hoffnung, auf die die Menschen seit Jahrtausenden geharrt haben. Und ich werde nachdenklich. Ja, wir feiern ihn, den Messias, den Gesalbten, den König des Friedens und der Gerechtigkeit, Jesus Christus. Gerade eben haben wir sein Kommen in unsere Welt gefeiert. Und ich muss an das Heilige Land denken und an so viele Orte, andere Orte auf dieser Welt. Wo bleiben Recht und Gerechtigkeit für alle Menschen? Wo bleibt es denn, dieses allumfassende Friedensreich? Und ich höre die alten Worte des Propheten: Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Auch diese Worte treffen leider noch immer zu. Und ich höre weiter: Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und meine Gedanken gehen weiter. Sie gehen weiter und formen sich zu einer Frage. Angenommen, ich oder wir alle, wir hätten mit den Weisen aus dem Morgenland den Stern des neuen Königs aufgehen sehen. Nicht vor über 2000 Jahren, sondern heute, am Anfang des Jahres 2024. Und angenommen, wir hätten uns mit ihnen aufgemacht auf den Weg nach Bethlehem. Was würden wir sehen in diesem Kind in der Krippe? Woran würden wir ihn erkennen? Ihn, den ersehnten Messias?